Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem unerschütterlichen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 13. November 2025. Achtung! Diese Ausgabe ist voraufgezeichnet und zwar bereits am Mittwochabend. Warum? Weil ich eben heute wieder mal ein schönes Abendessen im Kreis meiner Familie mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen möchte und nicht schon ins Bett will um 7:45. Dies umso weniger, als ich in der Nacht auf Mittwoch wirklich sehr spät dann in die Federn gekommen bin, erst um 5:30, denn ich konnte nach Aufzeichnung von Weltwoche Daily auch nicht schlafen, habe mir noch eine Folge Downton Abbey reingezogen, kurzum, deshalb Verzeihung, falls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Weltbewegendes passiert ist, dann wäre das jetzt nicht in der Sendung und eben dem Umstand zuzuschreiben, dass ich ausnahmsweise etwas früher aufgezeichnet habe. Bestellen Sie den Weltwoche Adventskalender, one and only, das wunderbare Triptychon, ausklappbar mit den Fenstern, einem QR-Code, einem schönen Bild und dazu den theologisch gehaltvollen Kommentaren, Predigten, könnte man sagen, Analysen, Miszellen, Vignetten, was der Begriffe da noch mehr sind, von Gottfried Locher. Diese Idee hat eingeschlagen 2021. Jetzt das Comeback des Adventskalenders. Bestellen Sie ihn physisch bei sonntagswort.com. Sonntagswort.com. 25 Franken. Sehr aufwendig produziert. Sie können dann eben mit Ihrem Handy den QR-Code anzoomen und sind in den theologischen Ausführungen im Advent dabei. Denn, ganz wichtig, das Christentum, die christliche Glaubenslehre ist das Fundament unserer Kultur. Auch wenn Sie kein gläubiger Mensch sind, wenn Sie der Religion keinen besonderen Stellenwert beizumessen bereit sind, so sind wir doch das Produkt dieser christlichen Zivilisation. Das ist tief in uns drin, auch in den säkularen Bezügen, in den weltlichen Bezügen unseres Lebens. Ich persönlich bin ja ein großer Befürworter auch der Kirchen, nicht der Staatskirchen und all dessen, was da zum Teil gepredigt und gemacht wird in diesen Kirchen, aber die Institution, verstanden als widerständiges, rebellisches Gebilde, das sich eben auch dem Zeitgeist widersetzt, ist das wichtig, denn wir haben heute einen sehr gefräßigen Zeitgeist, wir haben mächtige Staaten, die sich immer mehr Macht aneignen, die versprechen, Falschmünzerei betreiben in dem Sinn, die versprechen, die Lebenslasten der Leute tragen zu können. Deshalb ist es wichtig, unabhängige Instanzen zu stärken. Die Kirchen gehörten dazu. Leider haben sich einige davon eben auch dem Zeitgeist ausgeliefert. Die neue Weltwoche, gedruckte Ausgabe, sie liegt vor mit einer sensationellen Titelgeschichte von Urs Gehriger. Er hat gesprochen mit dem Vater von Lady Gaga, einem bedeutenden New Yorker Immobilienunternehmer, mit Joe Germanotta. Das ist der Vater von Lady Gaga, die hier im Bild abgebildet ist, mit dem neuen Bürgermeister Mamdani und Donald Trump, dem Immobilienkönig von New York. Und hier also dieses Arrangement und hochinteressant, was der Vater von Lady Gaga zu berichten hat. Trump ist sensationell, Mamdani killt New York. Lady Gagas Vater, der legendäre Gastrounternehmer Joe Germanotta, über die Ankunft des Kommunismus in der Kapitale des Kapitals. Ich finde das ja fast schon wieder sympathisch, dass im Hauptquartier des Kapitalismus ein Linksextremer gewählt wird. Das zeigt doch, das ist die Vitalität unserer Gesellschaften, dass also selbst dort, wo man es nicht vermuten würde, passiert eben doch genau das Gegenteil von dem, was ja eigentlich sozusagen im Plan vorgesehen wäre, finde ich irgendwo auch großartig, wenngleich mir da das Programm vom Herrn Mamdani nicht so sehr zusagt, was immer ich da gehört habe. Ungeachtet all dessen ist es natürlich ein Phänomen, ist es interessant, dass er gewonnen hat. Also hier eben auch der rebellische Geist der New Yorker, sie wollen Gegensteuer geben zu Donald Trump. Die Republikaner haben einen Kapitalfehler gemacht natürlich in den letzten Wahlen. Sie haben einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt und damit natürlich auch den allerdings schon sehr verbrauchten Demokraten oder parteilosen Cuomo beschädigt. Das heißt, die haben sich da sozusagen im Establishment eine Schlacht geliefert, während dann eben Mamdani profitieren konnte. Jetzt sind wir gespannt, was da kommt. Natürlich auch die jüdische Community in New York. Eine große jüdische Gemeinschaft in dieser Stadt. Und Mamdani ist ja bekannt, dass er im Thema Nahost, dass er bei Israel nun Sympathien nicht unbedingt auf Seiten des israelischen Staates hat, sondern eher die andere Partei begünstigt. Was wird das auslösen? Wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Das sind die Fragen. Und Urs Gehriger im Gespräch mit einer wirklich bedeutenden, interessanten Persönlichkeit der Vereinigten Staaten von Amerika. Brüssels Gorbatschow, Mario Draghis Perestroika ist gegen jede Vernunft. Václav Klaus, der große europäische Staatsmann, hat diese Formel geprägt. Mario Draghi als von der Leyen's Gorbatschow. Was ist ein Gorbatschow? Ein Gorbatschow ist einer, der das Abgestorbene zu retten, aufrechtzuerhalten versucht. Und Václav Klaus argumentiert, dass eben diese Scheinreformen oder die Scheinkritik, die Draghi anbringt bei der EU, die sei zwar richtig in der Stoßrichtung, aber eben beim Vorschlagsverfahren dann falsch, was da die Rezeptur sein soll. Und vor allem als besonders gefährlich taxiert Václav Klaus selber, ein eminenter Ökonom, die diesbezüglichen Pläne Draghis, der ja von guten und schlechten Schulden spricht, der sich für die Vergemeinschaftung von Schulden ausspricht und so weiter. Das geht dem großen Liberalen Václav Klaus entschieden zu weit. Brüssels Gorbatschow. Ich habe mir ja gefragt, wenn man schon vom Gorbatschow-Syndrom sprechen, ist vielleicht Friedrich Merz Merkels unfreiwilliger Gorbatschow, einer, der ein abgestorbenes altes Parteiensystem aufrechtzuerhalten versucht und für die Herausforderungen, für die Gefechtslagen der heutigen Zeit keine Antworten mehr bereit hat. Karin Keller, Superstar, Moritat über die Gefallsucht in der Politik, ja, Licht und Schatten bei der Bundespräsidentin, die als Superstar gefeiert wird von einschlägigen liberalen Parteigängen, von Freisinnigen, die in diese Hoffnungsträgerin eben sehr viel investiert haben an geistiger und sonstiger Erwartungsenergie. Jetzt hat sie ja enttäuscht vor den Sommerferien. Man muss allerdings auch sagen, in einer Karin Keller-Sutter, bei aller berechtigten Kritik mit diesem verheerenden Trump-Telefonat, in ihr steckt dann eben doch schon noch mehr, viel mehr Substanz als in anderen Politikern, die sich jetzt da vor allem auch auf der Weltbühne betätigen. Ich denke etwa an die Nationalratspräsidentin Maya Riniker, die ja eine fast schon fiebrige Reisetätigkeit an den Tag legt, das alles dokumentiert in Echtzeit auf Instagram. Das ist die Selbstinszenierung als Politikersatz. Wir mit einem schillernden Porträt zwischen Eitelkeit, aber eben auch echter Leistung. Sarah Pines, unsere Autorin, Frauen über 40 haben besseren Sex. Shakespeare-Mime, Affärenmonster, Wolfram Knorr würdigt Richard Burton. Richard Burton, nämlich einer der ganz großen Schauspieler in der Schweiz, ja, gestorben 1984 im Alter von erst 59 Jahren, wobei er sah uralt aus. Richard Burton blendet, aber eben der Lebenswandel hat ihn da stark in Mitleidenschaft gezogen. Viele weitere Themen in der Weltwoche, eine Wundertüte. Ich komme dann in der internationalen Ausgabe darauf zu sprechen. Was sind die Themen des heutigen Tages? Was ist aktuell? Zollstreit Schweiz-USA. Also vielleicht gibt es in der Nacht eben noch eine Einigung. Dann hätten wir das nicht mitgenommen. Jetzt sieht es einfach so aus, dass da eine neue Lösung näher rückt. Die Intervention der Schweizer Unternehmer, Die guten Unternehmer heißen ja Unternehmer, die bösen Unternehmer nennt man Milliardäre. Ist übrigens interessant in der EU-Debatte, die Partners Group-Leute skeptisch gegenüber diesen Verträgen. Das sind die Milliardäre, aber die Familie Michel, die sich jetzt in der Schweizer Illustrierte hat ein Denkmal setzen lassen als Schlossbesitzer mit Schlosskatzen und sehr präsentablen Familienmitgliedern. Der Patron Willi Michel hat sich da vor einigen Jahren neu verheiratet. Entsprechend, das wird dann auch da groß inszeniert. Das sind eben die Unternehmer, das sind die Patrons. Und da merken Sie natürlich die Vorlieben des Ringier-Verlags. Der möchte die Schweiz auch der EU unterwerfen und darum kommen die natürlich gut weg. Die Michels werden jetzt etwas positioniert als die Euroturbo-Variante des Blocher-Clans mit der entsprechenden Luxus-Prachtentfaltung, die wir natürlich Ihnen von Herzen gönnen. Bin allerdings nicht sicher, ob das alle so schätzen, wenn da dieser Schlossbesitzer, das ist ja das Schloss, in dem General Gison residierte, wenn man das in dieser Art und Weise so sichtbar an die ganz große Glocke hängt. Ja, mal sehen, diese Auseinandersetzung um die EU-Verträge findet jedenfalls auf allen Ebenen statt. Nun also eine mögliche Kompromisseinigung zwischen Trump und der Schweiz. Und da hat man ja viel gelesen, dass quasi diese hohen Zölle ein Argument sein sollen, dass die Schweiz dann in die EU gehen muss, beziehungsweise sich unterwerfen muss. Jetzt, wo sich da eine Entschärfung, eine Entkrampfung anbahnt, glaubt man im EU-Lager fast etwas zur Knirschung oder Verärgerung zu spüren, die sich da eben an diesen Unternehmen austobt. Das geht doch nicht, dass die da verhandeln. Schlimm, könnte ja jeder kommen. Anstatt sich darüber zu freuen, dass es aufgrund dieser unkonventionellen privaten Initiative, das ist eben die Schweiz, keine geschlossenen Abteilungen und geschlossenen Systeme. Aber die Medien wünschen das offensichtlich und die Politik, die das kritisiert, die wünscht das offensichtlich auch. Zum Glück sind wir noch nicht an diesem Punkt. Für den ukrainischen Präsidenten Zelensky wird es eng. Er wird jetzt seinen Posten deswegen, glaube ich, nicht verlieren, aber ein weiterer Schlag in die Glaubwürdigkeit und all die, die Zelensky anhimmeln, in der Schweiz hochjubeln, sich da seine Sache zu eigen gemacht haben, mit ihm in den Krieg gegen Russland gezogen sind, natürlich nicht physisch, nur mental, geistig, publizistisch. Die sehen sich jetzt hier einem Nasenstüber ausgesetzt, einem Rückschlag, den eine große Korruptionsaffäre aus dem unmittelbaren Umfeld dieses Präsidenten gibt, massiv zu reden. Es gibt jetzt Ministerrücktritte und so weiter. Und einfach, damit wir hier die Balance behalten, dass die Ukraine ein hochkorrupter Staat ist, das wissen wir. Das gibt niemandem das Recht, das anzugreifen. Also man ist heute immer in diesen Diskursen der Rechtfertigung, gut oder böse, da mache ich nicht mit. Ich beschreibe einfach, wie es ist. Es ist ein hochkorrupter Staat. Die Ukraine hat eine falsche Außenpolitik betrieben, natürlich angestachelt vom Westen gegenüber Russland. Man hat Russland provoziert, Russland hat dagegen geschlagen, ist auch nicht zu rechtfertigen, dass sie es gemacht haben, aber es soll halt vorkommen in der Politik, dass es dann zu Kriegen kommt. Und jetzt sein ganzes politisches Sympathiekapital in eine Kriegspartei zu investieren, wie man das in der Schweiz gemacht hat, im Zuge der emotionalen Überforderung nach dem Einmarsch der Russen, das ist unverantwortlich. Und dass die Medien da nicht kritisch dagegen gehalten haben, ist sehr unverantwortlich. Die Weltwoche hat von Anfang an hier kritische Distanz gehalten, auch mit den Verfemten, mit den Verdammten geredet. Und was hat man uns da kritisiert dafür? Ja, die Putin-Freunde, die Putin-Versteher, die Putin-Rechtfertiger und so weiter. Ist dummes Zeug, alles Gequatsche und eben diese Schwarz-Weiß-Optik, diese Idiotenperspektive, Entschuldigung, wenn ich das einmal für ausnahmsweise so beherzt hier darlege, das ist die Aufgabe des Journalismus, die nobelste Aufgabe, diesen klirrenden Narrativen, diesem Herrschaftsdiskurs, um da ein altes linkes Wortgebilde hervorzukramen, gewissermaßen aus den Pharaonengräbern des politischen Diskurses. Das ist doch die Aufgabe, solchen Diskursen, solchen Narrativen, solchen Erzählungen, ja auch solchen Märchen entgegenzutreten. Aber auch wir sind in der Schweiz irgendwie ferngesteuert oder hypnotisiert von dieser neuen deutschen Obsession einer gesinnungsmäßig geschlossenen Volksgemeinschaft. Gemeinschaft, wo dann alle nicht mehr erwünscht sein sollen, die eine andere Meinung vertreten, sei es Klima, Migration, Corona, Ukraine, das ist der Untergang, das ist das Ende der Demokratie, meine Damen und Herren. Das wollen wir nicht, das können wir nicht zulassen. Und in der Weltwoche widerspricht das unserer DNA. Die deutsche Industrie wird vorschnell abgeschrieben, sagt der deutsche Ökonom Martin Werding in der NZZ. Wunderbar, hoffentlich hat er recht. Die Briten wollen den USA nicht mehr helfen beim Versenken von Drogenschiffen. Endlich kommt da mal etwas Kritik, beziehungsweise sind sie aufgewacht, die Journalisten. Ich finde es einfach interessant. Es ist die Geopolitik. Natürlich, die Amerikaner machen jetzt Kanonenbootpolitik vor Venezuela. Das wie im 19. Jahrhundert, als die Royal Navy durch die Weltmeere kreuzte und mal da und dort einen Schuss fallen ließ, wo die Briten das Gefühl hatten, da werde nicht mehr nach ihrer Pfeife getanzt. Und die Amerikaner machen es genau gleich und die Landmacht Russland, die schickt sich an, in ihrem Einflusssphärenbereich entsprechend Präsenz zu markieren. Das ist die Welt der Raubtiere. Das ist die Welt der Reviere. Da müssen wir uns raushalten. Da dürfen wir nicht noch mitmachen und glauben, auch den großen Max markieren zu müssen. Der kleine Hamster, das Mäuschen, sollte nicht in den Löwenkäfig einsteigen. Gut, das Mäuschen ist vielleicht so klein, dass es wieder davonrennen kann. Aber die Gefahr, dass du gefressen wirst, wenn du da dich zwischen die Tatzen stellst, die ist eben relativ gross. Was braucht es dann noch, dass wir in der Schweiz dies realisieren? Karin Keller-Sutters Departement streicht Weihnachtsfeier für Mitarbeitende im Ex-Nobel-Hotel. Ja, eine Sparmaßnahme, Karin Keller-Sutter. Man muss jetzt ein bisschen Gegensteuer geben. Wir haben sie auch kritisiert, zu Recht, wegen dieses Trump-Telefonats. Aber hier bitte nicht die Karin Keller-Sutter mit dem Bade ausschütten. Sie hat auch grosse Qualitäten. David Biener übrigens in der neuen Weltwoche mit einem exzellenten Artikel über Beat Jans. Die Frage, wann lässt er sich eigentlich einen Bart wachsen? Einen Taliban-Bart, hätte ich fast gesagt, aufgrund der doch eklatanten Sympathien, die da durchdringen. Die lustvolle Zerlegung der Schweizer Ikone Gilberte de Courgenay. Am Theater am Neumarkt in Zürich wird wieder einmal ein schöner Schweizer Mythos durch den Schredder gelassen und die Medien jubeln. Sie finden es natürlich grossartig, wenn ein Theaterstück diese legendäre Schweizer Figur jetzt durch die Soße von Gender, Patriarchalismus, Machotum, Krieg und so weiter hindurchschleift. Ich habe mir etwas die Rezensionen angeschaut, muss ich Ihnen sagen, zum Abwinken. Das ist das allerletzte, was wir jetzt auch noch gebraucht haben. Eine Gilberte de Courgenay, eine hochinteressante historische Figur. Wir haben darüber auch mal einen Meilenstein der Schweizer Geschichte gemacht mit Professor Christoph Mörgel. Ich war damals in der Aschua und wir waren vor diesem Bahnhofbuffet, wo im Ersten Weltkrieg, vor allem aber auch im Zweiten Weltkrieg, diese Gilberte de Courgenay gewirkt hat und die Soldaten, die da stationiert waren, motivierte, auch Brücken geschlagen hat zwischen der Deutschschweiz und der Westschweiz. Etwas Großartiges. Aber jetzt kommen wieder Kulturschnösel, ich kann es nicht anders sagen, Kulturschnösel, die so etwas durch den Fleischwolf drehen müssen. Das ist sozusagen das Höchste der Gefühle in diesem völlig dekadenten, subventionierten Kulturbetrieb. Sie verzeihen, dass ich jetzt etwas temperamentvoll hier austeile, aber das muss einfach gesagt sein, das ist der falsche Weg. Aber biegen wir ab und retten wir uns zur nächsten Meldung, die ich zwar schon abgehandelt habe. Möglicherweise sinken die Zölle der USA gegenüber der Schweiz von 39% auf 15%. Dann ist mir auch diese Gilberte de Courgenay Verhunzung im Theater am Neumarkt egal. Ich habe ja kürzlich schon geklagt darüber, wie auf der Opernhaus-Bühne die Schweizer Neutralität zum Thema gemacht wurde. Quasi die Schweiz wird angegriffen von einem Aggressor. Wir wissen natürlich, Wink mit dem Matterhorn, wer gemeint ist, Russland. Ja, ihr Schweizer, ihr müsst nicht meinen, dass euch die Neutralität rettet. Ihr seid eben auch angegriffen. Dieses ganze Propagandamärchen, Entschuldigung, Putin, Russland hat der Schweiz nichts angetan. Gut möglich, dass sie anderen Ländern etwas antun. Sie tun auch anderen Ländern etwas an und den Russen ist auch schon einiges angetan worden. Nicht nur in der Geschichte, sondern auch in den letzten 20, 30 Jahren. Aber die Frage ist doch, sind wir hier angegriffen? Müssen wir unsere Armee mobilisieren? Hat die Neutralität ausgedient? Und die Kultur gibt auf das natürlich die flagranten, bequemen Antworten. Und das, Entschuldigung, ist für mich nicht das, was ich unter Kultur verstehe. Ich bin da vielleicht noch angehaucht von der linken Tradition eines Theodor W. Adorno, der die Kultur als etwas Widerspenstiges, etwas Gegenläufiges definiert hat. Nicht einfach mit Blöken, mit dem Mainstream. Wie sehen Sie das? Bin froh, wenn Sie mir da schreiben. Und jetzt, die fortgeschrittene Zeit, leite ich über. Vielen Dank. Das war's mit der Schweizer Nachrichtenlage. Jetzt dann gleich die internationale Sendung. Ich hoffe, Sie sind dann auch dabei. Andernfalls ein wunderschönes Tagli hier. Ich melde mich spätestens morgen Freitag wieder zurück. Merci vielmals.